Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinz Architekturfunk, Episode 144 am 2. Mai 2024. Ich bin Kerstin Kuhnekert und heute spreche ich mit Christina Knauf von Land. Los geht's. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Christina Knauf.
Ja, danke für die Einladung.
Du bist Architektin und seit einem Jahr Geschäftsführerin bei der Land GmbH Germany am Standort Düsseldorf. Du hast vor 6 Jahren bei dem renommierten Architekturbüro MVRDV in Rotterdam gearbeitet, wo du zuletzt Associate warst. Partnerin ist das, ne?
Nee, es ist nicht wirklich Partnerin. Also was es ist eigentlich in der Hierarchie des Büros, ist eine Art Stufe zwischen Senior-Projektleitung und Partner. Im Prinzip bedeutet es, dass man sich um bestimmte Themen bemüht und das wirklich ins Büro trägt und kommuniziert intern und extern.
Alles klar. Davor warst du 8 Jahre bei dem renommierten Architekturbüro KCAP von Kees Christianse. Du bist schon lange eine wichtige Stimme in der Branche, hältst Vorträge auf Veranstaltungen wie Architekturbiennalen, Messen und Kongressen. Und bei MVRDV warst du Co-Leiterin der Klimagruppe und als solche mit den Nachhaltigkeitsaspekten der Projekte befasst. Dein besonderes Engagement galt und gilt vermutlich heute noch den Themen Urbanismus und Resilienz. Andreas Kipper, um mal wieder zu Land zurückzukommen, hat Land 1990 in Mailand gegründet und Land steht für Landscape, Architecture, Nature und Development. Es ist ein Beratungs- und Planungsunternehmen mit Standorten in Italien, der Schweiz, Österreich und Deutschland, das unter anderem Kommunen dabei begleitet, ihre urbanen Landschaften weiterzuentwickeln. Das Büro realisiert Projekte in ganz Europa, USA, Kanada, dem Nahen Osten und Russland, also weltweit. Wegweisende Projekte waren zum Beispiel die sogenannten grünen Strahlen in Mailand, die heute als internationales Modell für ganzheitliche Stadt- und Raumplanung gelten. Und die Ruhrmetropole 2017, an der Land maßgeblich beteiligt war und die von der EU-Kommission als grüne Hauptstadt Europas bezeichnet wurde. Dann gehen wir mal in die erste Frage. Warum bist du von der Architektur zur Landschaftsarchitektur gewechselt? Was hat sich für dich dadurch geändert?
Also im Prinzip war das ein sehr schrittweiser Prozess. Ich habe Architektur studiert und bin dann sehr schnell in die Stadtplanung gegangen, weil mich immer dieser große Maßstab interessiert hat und die Komplexitäten vom Zusammenleben eigentlich im Raum. Und daher habe ich die letzten 15, 16 Jahre mich in der Stadtplanung bewegt. Und da bin ich eigentlich immer mehr in die Nachhaltigkeitsplanung und Klimaresilienzplanung reingekommen. Und schlussendlich bedeutet das eigentlich, dass man sich immer mehr und mehr mit dem Freiraum beschäftigt in den Städten, städtischen Randgebieten und auch viel mit grün-blauer Infrastruktur, Wassermanagement und sozialen Themen. Von daher war der Rutsch sozusagen in die Landschaftsarchitektur sehr logisch für mich. Ich habe zudem auch ein Projekt gemacht, was mich in Vancouver sehr inspiriert hat. Da haben wir zusammengearbeitet mit Indigenous People, also den Ureinwohnern von Kanada. Und die haben beschrieben, wie ursprünglich unser Verhältnis mit der Natur war und wie wir das in heutige Planungsprozesse zurückbringen können. Und das hat mich sehr emotional beeinflusst und schlussendlich den Schritt in die Landschaftsarchitektur auch mit gepusht.
War das schon bei Land oder war das noch bei MVRDV, das in Kanada?
Das war noch bei MVRDV.
Okay. Ja, Land agiert weltweit. Ich habe es eben schon gesagt, der Maßstab reicht von der kleinen grünen Intervention bis zu großen Masterplänen und das Tätigkeitsfeld von Beratungstätigkeit bis zu Wettbewerben. Und der Claim ist Reconnecting People with Nature. Das heißt, was du bei MVRDV da mit den ursprünglichen Einwohnern des Landes gelernt hast sozusagen, das ist der Claim von Land. Wie sieht das genau aus? Welches Ziel verfolgt Land?
Also was wir machen in unserem täglichen Tun sozusagen, ist, dass wir wirklich die Stadt und unsere Lebensumgebung von der Natur aus denken. Das heißt, wenn wir Stadtentwicklungsprozesse machen mit den Beteiligten, mit unseren Auftraggebern oder auch Projektentwicklungen, dann schauen wir zuerst, was sind die Konditionen im Kontext der Stadt, welche natürlichen Systeme können wir verstärken durch die Entwicklung oder die Masterplanung in dem Fall. Und dadurch versuchen wir im täglichen Tun und in den Gesprächen mit unseren Auftraggebern, mit unseren Beteiligten, die Perspektive reinzubringen der Natur im Entwicklungsprozess. Mhm. Und insofern versuchen wir, die Leute zu verbinden mit der Natur oder wieder zu verbinden.
Ja, jetzt arbeitet ihr mit mehr als 100 PlanerInnen aus Landschaftsarchitektur, Architektur, Stadtplanung und ExpertInnen aus Landschaftswissenschaft, Agronomie, Ingenieurwesen und Forschung interdisziplinär zusammen und gestaltet, wie du es jetzt beschrieben hast, Regionen, Städte und Orte um. Welche Rolle spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit für die erfolgreiche Umsetzung eurer Projekte?
Ja, die ist sehr wichtig. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, sind es komplexe Themen, die einen beschäftigen in der Stadtentwicklung und Landschaftsplanung. Und wir sind auch nur Menschen, wir können nicht alles wissen. Von daher ist es super wichtig für uns, zusammenzuarbeiten mit verschiedenen Experten aus verschiedenen Bereichen. Also wenn es zum Beispiel in der Klimaanpassungsplanung geht um ja ganz konkrete technische Fragen, um sehr detaillierte zum Beispiel Klimasimulierungen und so weiter, dann arbeiten wir sehr gern mit Experten zusammen, die sich da auf dem Bereich sehr gut auskennen, um auch das Wissen einzubringen. Und dann ist unsere Stärke, glaube ich, das zusammenzubringen und daraus große Visionen zu entwickeln und zusammen mit den Beteiligten dann zu verstärken und in die Umsetzung zu bringen.
Und arbeitet ihr auch mit externen Architekturbüros zusammen? Also, dass man sich für einen Wettbewerb zusammentut und eine Arbeitsgemeinschaft bildet?
Genau, das ist oft der Fall. Auch mit den Hochbauarchitekten machen wir viele Objektplanungen. Das heißt, wir planen die Freiräume rund um Gebäude, auf Gebäuden, in Gebäuden, wirklich integriert zusammen mit den Architekten. Und im Bereich der zum Beispiel Klimaanpassungsplanung arbeiten wir viel mit Büros und Experten zusammen, die sich detailliert auskennen im Wassermanagement, in Risikosimulierungen, in Mobilitätsanalysen und so weiter.
Und wie hat sich das verändert? Also erstmal die Rolle der Landschaftsarchitektur und auch die Zusammenarbeit. Also früher war es, glaube ich, eher so berichten es einige, sowohl Architektinnen als auch LandschaftsarchitektInnen, dass es so ein nice to have war, dass man als Landschaftsarchitekt eher so ein bisschen, ja, nicht ganz ernst genommen wurde und als also Sidekick sozusagen dastand. Und das scheint sich verändert zu haben. Kannst du das bestätigen? Hast du das auch so erlebt, dass die Landschaftsarchitektur ein anderes Standing hat heutzutage, auch im Zeichen der Klimakrise?
Ja und nein, weil zum Ersten kann ich natürlich nicht aus erster Hand als Landschaftsarchitektin sprechen. Aber ich sehe es natürlich in der Veränderung der Prozesse in den letzten Jahren, selbst auch in der Stadtplanung. Also es wird immer, immer wichtiger, diese natürlichen Systeme mitzudenken. Es gibt echt einen Shift in der Art und Weise, wie man über Stadtplanung nachdenkt. Ich habe natürlich die letzten 15 Jahre in den Niederlanden gearbeitet und da ist das Thema Wassermanagement und Freiraumplanung schon sehr integriert. Und das ist sehr wichtig, ja, einfach auch aus der Kultur heraus, aus der Planungskultur, das zu integrieren. Aber ich sehe auch dadurch, dass ich jetzt in Deutschland zurück bin, dass sich da auch der Diskurs verändert hat.
Ja, ich habe auch in der SZ gelesen, das ist schon ein paar Jährchen her, 2018, dass Andreas Kieper gesagt hat, Landschaftsplanung sei kein Mitläufer mehr, sondern Vorläufer. Die Landschaftsarchitektur wird als wichtiger Identifikations- und Entwicklungskatalysator für unsere Gesellschaft anerkannt. Es ist sozusagen ja jetzt Hauptthema bei jeder Planung, dass möglichst viel Grün dabei sein soll und vor allen Dingen auch Biodiversität. Das ist ja mittlerweile eine wichtige Aufgabe in der Landschaftsarchitektur, auch um die Klimaziele zu erreichen. Wie erlebst du das Thema Bauwende auf der politischen Ebene und in den Kommunen, weil ihr ja auch beratend dort tätig seid?
Genau. Also ich sehe, dass sehr viel gewollt wird und die große Frage ist, wie organisieren wir es? Weil die Gemeinden, die sehen natürlich jetzt auch sehr, sehr klar die Urgency?
Notwendigkeit oder Dringlichkeit?
Genau, die Dringlichkeit, wirklich die Städte anzupassen, weil die Klima, Wandelfolgen schon spürbar werden. Jetzt im Sommer die Hitze, die Trockenheit, die Probleme verursacht. Also die Dringlichkeit ist sehr klar. An sich die technischen Lösungen werden auch sehr klar. Aber die Frage, die große Frage ist, wie organisieren wir es? Und deshalb arbeiten wir auch in unseren Projekten nicht nur an den räumlichen Aspekten der Umsetzung, sondern auch an der Organisation, an der Governance, an Finanzierungs- und Fördermittelkonzepten, um diese Umsetzung in Gang zu bringen. Und ich sehe, dass da sehr viel Bedarf ist in den Kommunen und auch unter Beteiligten und Akteuren, da Klarheit zu bekommen, wie kann man es umsetzen.
Ist ja auch interessant, ne? Dann wird man plötzlich auch zu so einem Finanzierungsexperten, Expertin. Das ruft ja quasi danach, dass man sich auch mit Leuten, die wirklich mit Finanzierung beruflich zu tun haben, auch zusammenschließt, ne? Dass die sozusagen auch ein Teil dieses interdisziplinären Teams werden.
Genau, genau. Also wir haben zum Beispiel in Prozessen wie der IBA-Studie, die wir gemacht haben in der Stadtregion Stuttgart, haben wir zusammengearbeitet auch mit Experten aus der Wirtschaft, aus dem Planungsrecht und so weiter. Da gab es viele Workshops, um zu schauen, wie kann man die Grundideen der Integration von naturbasierten Lösungen in die bauliche Umgebung, wie kann man das rechtlich umsetzen, wie kann man das finanziell realisieren und wie kann man die Stakeholder darin mitnehmen, zum Beispiel Landwirte, Gewerbe, Eigentümer und so weiter. Also das wird mehr und mehr Teil unserer Arbeit. Wir sind natürlich nicht die Experten, aber deshalb brauchen wir genau Experten an Bord, die offen darüber nachdenken können.
Weil du jetzt auch IBA gesagt hast, es gibt ja verschiedene Formate, um voranzukommen bei der Entwicklung der Kommunen. Wie empfindest du denn das Tempo, in dem dieser Paradigmenwechsel, in dem wir uns ja schon befinden, vollzogen wird? Wird der Handlungsbedarf vollumfänglich erkannt? Geht das alles in einem guten Tempo voran?
Also persönlich finde ich, dass es zu langsam geht. Aber es ist natürlich auch eine super komplexe Aufgabe. Von daher sehe ich in den letzten Jahren schon, dass sich einiges beschleunigt, muss ich sagen. Es ist sehr komplex und schwierig für die Verwaltung, das zu realisieren und sich da umzuorganisieren. Aber gleichzeitig sehe ich enormen Wandel so langsam. Und das macht mir Hoffnung.
Also der Wandel findet statt. Ich finde es auch so interessant, wenn man zurückschaut. In den letzten 10 Jahren wird auf Kongressen immer von der Zukunft der Stadt gesprochen. Also es ist fast schon ein historischer Begriff. Und ich möchte dich fragen, seit wann spielt der Begriff Zukunftsfähigkeit eine Rolle? Du bist ja auf vielen Veranstaltungen.
Gute Frage. Also Zukunft spielt, glaube ich, schon immer eine Rolle, ehrlich gesagt. Ich glaube, vor allem in der Architekten- und Entwurfswelt. Wir sehen uns immer so ein bisschen als Zukunftsmacher. Berechtigt oder unberechtigt? Ich hoffe, berechtigt. Die Zukunftsfähigkeit, ja, gute Frage. Also jetzt auf Deutsch ist es für mich im letzten Jahr natürlich aktuell. Im Englischen diese Future-Proofness eigentlich schon seit 5 bis 10 Jahren für mich. Aber ich nehme an, dass Leute, die älter sind und sich in dem Bereich bewegen, sogar längere Zeithorizonte angeben.
Für mich bezieht sich dieser Begriff auf die Klimaproblematik, also eine Lösung für die Klimaproblematik zu liefern. Also der ist schon damit verknüpft. Auch wenn man schon immer von Zukunft spricht, aber Zukunftsfähigkeit, da besteht ja auch eine Unfähigkeit auf der anderen Seite gegenüber. Also dahinter steht sozusagen, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter.
Genau. Und das Bewusstsein ist jetzt, glaube ich, so langsam wirklich da.
Dann kommen wir mal zu eurer Arbeit in Düsseldorf, wo du ja Direktorin des Büros bist, das Büro leitest und ein Team leitest. Wie groß ist das Team in Düsseldorf und an welchen Projekten arbeitet ihr derzeit?
Also wir sind so ungefähr 30 Leute in Düsseldorf. Und wir arbeiten an sehr diversen Projekten. Also wir bewegen uns in der Objektplanung zum Beispiel, machen wir einen der längsten biodiversen Lärmschutzwälle in Europa. Also ganz, ganz konkrete Bauwerke realisieren wir, die Biodiversität fördern. Wir machen klassische Objektplanung mit Architekten. Ja, Moment.
Kannst du das nochmal wiederholen? Das längste Biodiversitätsbauwerk?
Ja, genau, die längste Biodiversitätslärmschutzwand in Europa, momentan.
Welchen Lärm hält sie ab, von der Autobahn oder von was?
Genau, von der Autobahn. Das Ganze wird auch so eine Art Naherholungsbereich, also so eine Art vertikaler Park.
Auftraggeberin ist dann auch die Kommune oder wer kommt auf so eine Idee?
Nee, das kommt dann eher von den Infrastrukturbetrieben, diese Frage.
Was ist dann Infrastrukturbetrieb?
Das Eigentum ist nicht immer im städtischen Bereich. vor allem gerade neben Autobahnen und Gleisanlagen zum Beispiel. Ich glaube, in dem Fall spielt auch die Deutsche Bahn eine Rolle. Müsste ich nochmal checken, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig ist da auch es gibt eine Lärmschutzwand, weil da Menschen in der Nähe sind und Tiere. Das heißt, es gibt auch eine Siedlungsentwicklung, die davon profitieren wird. Und da sind natürlich auch Stakeholder mit betroffen und involviert. Genau, also wir machen solche Planungen. Wir machen klassische Objektplanung zusammen mit Architekten, Hochbauingenieuren. Zum Beispiel einen großen Campus für die Schwarzgruppe realisieren wir gerade, der komplett begrünt wird. Das ist super spannend. Wir entwerfen da Arbeits- und Wohnumgebung im Grünen eigentlich und versuchen auch dort mit den Pflanzungen, die wir vorschlagen, die Biodiversität zu verstärken, Wasser zu integrieren für Kühlung, für Wassermanagement und das Gleiche zum Beispiel auch für den Neubau der Landesregierung hier in Düsseldorf. Das ist ein Hochbau, machen wir zusammen mit JSWD-Architekten und da planen wir zum Beispiel grüne Terrassen, wo auch das Wassermanagement integriert ist, Überflutungsschutz, weil das Grundstück nah am Rhein liegt, grüne Fassaden, Innenhöfe und so weiter. Und gleichzeitig machen wir natürlich auch wirklich konzeptionelle Planung und Beratung hier von Düsseldorf aus. Also wir entwickeln Klimaschutzkonzepte für Gemeinden, Grünflächen, Entwürfe, Freiraumplanung, wirklich auch strategische Transformationsvorschläge und Visionen und machen auch Beratung im Bereich der Berechnung von Ökosystemleistungen.
Ich habe auch von diesem Projekt Zeitenwende für die Innenstadt gelesen, Abschlussende 23. Das war auch mit von der Rheinischen Post, der Zeitung in Düsseldorf, initiiert, beziehungsweise die ist sogar neu, ist die Redaktion. Und da haben mehrere Akteurinnen an der Entwicklung klimaresilienter Quartiere teilgenommen. Ja, das ist so ein Beispiel, das wir vielleicht nennen können hier. Da wart ihr ja auch dabei. Was habt ihr dazu beigetragen und worum ging es dabei?
Also es geht eigentlich darum, Bürger und Akteure in der Stadt zu motivieren und zu befähigen, selbst Aktionen zu unternehmen für den Klimawandel oder Klimaanpassung. Was wir da gemacht haben, ist eigentlich eine Gruppe sehr guter Experten zusammen zu, nicht zu suchen, aber einfach zusammenzukommen, auch unterstützt durch die Rheinische Post und zum Beispiel die Stadt Düsseldorf auch mit vertreten, um zu schauen, okay, was braucht es, welche Expertise ist gefragt durch die Bürger und Akteure in der Stadt und welche Plattform können wir bieten, sodass unsere Kenntnis und Fachexpertise auch bei denen zurechtkommt sozusagen. Also wir haben dann zum Beispiel im November letzten Jahres eine öffentliche Veranstaltung organisiert, wo wir Bürger frei eingeladen haben, dazu zu kommen, haben Beratung angeboten in dem Event und darüber hinaus und einfach auch thematisiert, was die Probleme in der Stadt werden würden, welche Möglichkeiten es gibt und anhand eines exemplarischen Stadtblocks sozusagen illustriert, welche Anpassungsmaßnahmen möglich sind und dann mit den Beteiligten besprochen, was genau deren Fragen sind und wie können wir helfen sozusagen. Also sind zum Beispiel auch Bürgerinitiativen, die involviert waren. Es sind Bürger aus diesen Beispielblöcken sozusagen, die konkrete Ideen haben. Es sind auch, also die Stadt Düsseldorf zum Beispiel auch mit vertreten, um zu schauen, okay, wie können wir die Initiativen auch befähigen und wie schließen bestehende Planungen daran an. Also es ist einfach eine Gruppe an klimainspirierten Menschen.
Ja. Okay, der Zulauf ist da auch groß.
Ja, ehrlich gesagt hätte ich mir noch mehr Zulauf erhofft und gewünscht. Ich glaube, was da einfach nötig ist, und das wird jetzt natürlich auch weitergeführt, die Kommunikation wirklich weiter Schritt für Schritt in die Stadt zu bringen, ne, dass es auch die Leute erreicht, die schlussendlich mit Aktion unternehmen können und müssen. Also es war gut besucht. Und trotzdem denke ich, man muss immer weitermachen, ne? Man kann nicht einfach aufhören.
Ich verstehe gerade nur noch nicht so ganz, die Verantwortung dafür, dass die Stadt grün wird, liegt ja nicht bei den Einzelnen unbedingt. Also vielleicht auch, aber die können natürlich nur auch ein bisschen marginal was machen. Deswegen habe ich eben gefragt, wer noch sozusagen daraus die Aufgabe mitnimmt, was zu verändern an der Stadt. Ne?
So. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Missverständnis. Man fühlt sich als Individuum immer so ein bisschen klein vielleicht. Geht mir ja auch so. Ich habe ja auch eine Wohnung in zwei Städten mittlerweile. Aber gleichzeitig muss man sich auch bewusst werden, 50% der Stadtoberfläche sind im privaten Eigentum. Also die Stadt an sich macht natürlich super Schritte, den öffentlichen Raum klimaresilienter zu machen. Aber schlussendlich ist das nur die Hälfte der Oberfläche.
Ja.
Das heißt, die andere Hälfte muss beigetragen werden von Eigentümern, von Mietern, von eigentlich allen. Und das ist nicht wenig.
Also dann hat sich dieses Projekt, also diese Zeitenwende für die Innenstadt, wirklich auch an diese 50% Privateigentümer gerichtet.
Ja.
Ah ja, okay.
Also das, meiner Meinung nach, ne? Also ja. So sehe ich es. Und ich glaube, das ist auch der wichtige Beitrag, den wir leisten können, ist zu zeigen, welchen Impact das eigentlich haben kann. Und dann die Leute zu befähigen, das auch in kleinen Maßnahmen umzusetzen.
Das liegt natürlich jetzt schon zurück. Was beschäftigt euch jetzt? Du hast jetzt schon von der Biodiversitätslärmschutzwand, das ist so ein tolles Wort, ich liebe das im Deutschen, wenn dann mal alles aneinander gereiht wird zu einem ewig langen Wort. Was beschäftigt euch denn noch derzeit? Woran arbeitet ihr? Ich habe von dem Metro Klima Lab gelesen mit AROP, das klingt total spannend. Worum geht's denn dabei?
Genau, also das ist eins meiner Favoritenprojekte momentan, muss ich sagen. Super spannend. Eigentlich ist es eine Art Wettbewerb. Wir haben jetzt eine Phase schon präsentiert. Dazu kann ich was erzählen. Also es ist eine Zusammenarbeit dreier Kommunen von Köln, Niederkassel und Troisdorf. Von daher schon sehr spannend, weil diese interkommunale Zusammenarbeit thematisiert wird. Nochmal zurück zum Thema Governance und Organisation. Und zum anderen ist auch super spannend, dass sie sich fokussieren auf den Freiraum, also die städtischen Ränder sozusagen. Und dort also zwischen den drei Kommunen eine Art Klimapark machen wollen. Und wir schauen jetzt, was das eigentlich bedeutet. Ne? Was ist ein Klimapark? Keine Ahnung. Ne?
Das ist jetzt genau meine Frage gewesen. Ja.
Ja, genau. Wie sieht das aus? Was passiert dort? Auf einem Gebiet von 47 Quadratkilometern, ist ja riesig.
Ja.
Wie kann man so einen Klimapark umsetzen und was ist eigentlich das Ziel davon? Genau das sind die Fragen, die wir jetzt untersuchen. Und was wir vorschlagen, ist, dass wir in verschiedenen Real Labs sozusagen die verschiedenen Akteure befähigen, Aktion zu unternehmen, sozusagen die zukunftsfähigen Lösungen, nochmal zum Thema Zukunftsfähigkeit, zukunftsfähige Lösungen zu testen für zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen, für Stadtränder, auch für ökologische Korridore, die vielleicht hier und da noch etabliert werden müssen. Und eigentlich durch so ein Potpourri von verschiedenen Labs, verschiedene Aktionen testen, evaluieren, Daten auch erheben, um auch zu schauen, funktioniert das überhaupt, was wir uns jetzt vorstellen, ne? Weil wir oft auch Entwürfe oder Ideen machen und umsetzen und gar nicht wissen, ob sie funktionieren. Also wir sagen, okay, macht ein paar Labs, Pilotprojekte, befähigt die Akteure und sammelt Daten und evaluiert das gemeinsam. Und was funktioniert, kann man dann skalieren, sodass eigentlich von den Akteuren heraus gedacht ein Klimapark entsteht, der sehr divers ist, der aber gleichzeitig auch größere Landschaftskorridore Stück für Stück etablieren kann, um Kaltluftschneisen freizuhalten oder zu verstärken, die Kühlung im Gebiet dann, die sehr wichtig ist, auch für die umliegenden Städte zu fördern, aber auch so Themen wie nachhaltige Energie und Mobilität anschneidet.
Und wird auf diesem großen Geländegebiet auch gebaut? Also Hochbau, klassische Objekte? Nee.
Also erstmal nicht. Wir denken wirklich nach Land-Methode, Reconnecting People with Nature, denken wir wirklich von der Natur aus. Das Einzige, was wir momentan vorschlagen, sind so eine Art Mobility-Hubs, die dann auch integriert werden können mit grünen Dächern, Fassaden, ne, solche Tests, sodass man die nachhaltige Mobilität im Gebiet stimulieren kann.
Und in den Reallaboren können auch noch andere mitmachen oder jetzt seid ihr das? Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Ach so, nee, also wir schlagen vor, die zu organisieren. Die gibt es noch nicht. Also es ist Teil unseres Wettbewerbsbeitrags, dass diese Reallabore entstehen.
Ah ja, okay. Und da sind dann auch andere Akteure, Akteurinnen dabei?
Genau, da würden wir dann zum Beispiel Bürger, Landwirte, alle möglichen Beteiligten, ne? Naturschutz, Schutzbund und so weiter einladen, mitzudenken, mitzumachen, vielleicht auch Universitäten oder Schulen, Kindergärten, sodass gemeinsam an Klimaaktion gearbeitet werden kann.
Ist das so ein bisschen so eine Art IBA-Format?
Ja, könnte man so sagen, nur dass die IBA nicht beteiligt ist momentan.
Ja. Und dass eben nicht gebaut wird.
Also genau.
Ja.
Genau.
Ab wann kann man da schon was sehen? Wie lange geht das jetzt?
Gute Frage. Also der Wettbewerb geht noch bis Ende des Jahres. Und danach müssen halt dann Schritte unternommen werden. Ich hoffe, dass wir weiterkommen und dann das auch Stück für Stück realisieren können. Ja.
Und von welchem Zeitraum sprechen wir? Also wenn ihr nächstes Jahr sozusagen anfangt, da mit der Umsetzung oder mit den Experimenten auch, wie lange soll das gehen? Wie so eine IBA, 10 Jahre oder 5 Jahre oder?
Ja, naja, wir haben so eine grobe Phasierung jetzt im Kopf. Man muss natürlich schauen, wie das umgesetzt werden kann mit den ganzen Beteiligten. Aber ich denke, so erste Projekte in den nächsten 5 Jahren, wo man dann wirklich Erfahrungswerte sammeln kann. Und dann hoffe ich, dass man auch relativ schnell in die Skalierung eingehen kann. Mhm. Das Ganze kann ja auch gekoppelt werden an die Nachhaltigkeitsziele bis 2030, bis 2040 und 50. Mhm. Also ich sehe es wirklich als längeren Prozess mit kleinen Schritten, die hoffentlich Erfolge liefern.
Und der Erfolg, der manifestiert sich dann auch darin, dass man Erfahrungen sammelt, die wiederum in die Städte getragen werden können? Mhm. Ja. So ist das gedacht?
Genau, und die auch mit anderen Städten geteilt werden können. Diese Situation dieser Stadtrandgebiete und landwirtschaftlichen Flächen gibt es ja auch in vielen anderen Orten.
Ja.
Also es ist, glaube ich, wichtig, dass diese Erfahrung so schnell wie möglich geteilt wird, sodass andere Städte sich die Fehler hier und da sparen können und schneller Sachen umsetzen können, die auch funktionieren.
Kennst du solche Projekte zufälligerweise auch international? Also gibt es da auch in Ländern einen Austausch? Also nicht Bundesländern jetzt, sondern europäische Länder?
Ja, es gibt super viele Projekte und ich glaube, so mehr und mehr entstehen auch Plattformen, wo diese Kenntnis geteilt wird. Also es gibt natürlich diese Netzwerke wie C40, Resilient Cities, also sind vor allem auch auf Niveau der Städte, die sich da jetzt organisieren, der Bürgermeister und Administrationen, die Erfahrungswerte austauschen, was Resilienz und Klimaanpassung betrifft.
Mhm. Ja, das macht ja Hoffnung. Also das,
genau.
Dass genau. Es vielleicht dann doch ein bisschen schneller vorangeht. Ja. Also das heißt, dann erfahren wir in einigen Jahren davon und können dann auch als Besucher, Besucherin dorthin.
Hoffentlich, ja. Genau, das ist der Plan. Aber ich höre so ein bisschen Zweifel aus deiner Frage.
Nee, ich wollte nur, dass wir das sozusagen jetzt auch als Information an die Zuhörenden weitergeben, wann man sich das auch anschauen kann. Also ab wann das auch geöffnet wird und was sichtbar ist.
Genau, ich würde jetzt gerne ein konkretes Datum nennen, kann ich leider noch nicht.
Ja, das verstehe ich total. Es ist ja gerade erst am Anfang, es ist total spannend. Man kann sich das auch anschauen. Ich werde das verlinken in den Shownotes, dass man sich mal anschauen kann, worum es da geht. Und es ist ja auch spannend, habt ihr mit Arup schon was zusammen gemacht?
Das ist, also in meiner Laufzeit ist es jetzt die zweite Zusammenarbeit. Wir haben noch einen anderen sehr, sehr spannenden Wettbewerb am Laufen, aber da kann ich leider noch nichts zu sagen. Nee, die Zusammenarbeit ist echt super. Ich hoffe, dass das fruchtet und wir weiterhin coole Projekte zusammen machen können.
Das ist Arup Berlin, oder?
Genau.
Das ist halt die Berlin-Düsseldorf-Connection sozusagen.
Genau, ja.
Ja, toll, dann wünsche ich euch super viel Erfolg damit und ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die Antworten und alles Gute dir.
Ja, vielen Dank nochmal. Und ja, sag Bescheid, wenn sich Leute melden und mehr Info möchten.
Mache ich. Danke.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Und das war's für heute. Der Heinz Architektur Award ist immer noch auf der Suche nach euren innovativsten und nachhaltigsten Projekten. Auf euch warten Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure fertiggestellten Bauprojekte der letzten 5 Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de. Der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst. Die ist besonders hilfreich, um mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich, wenn ihr übernächste Woche wieder reinhört. Nächste Woche ist nämlich Feiertag und da machen wir eine Pause. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architektur vorbei.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.